Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Das Wort Bürokratie ist zu einem echten Unwort geworden, quasi ein Schimpfwort. Nichts scheint die Wirtschaft in diesem Land so am Wachstum zu hindern wie die überbordende Bürokratie. Deutschland habe sich eingemauert in Regeln und Verfahren, stellte der Normenkontrollrat heute fest und plädiert für einen beherzten Bürokratieabbau. Aber was bedeutet das? Welche Folgen hat das Beenden des Bürokratie-Irrsinns, wie es die AfD nennt? Geht es hier nicht auch um eine Generalkritik an der Verwaltung, gar am Rechtssystem? Darüber reden wir gleich. In dieser Sendung geht es auch um den größten Quantencomputer in Europa und um eine Übernahme. Der Kunststoffspezialist Covestro wird arabisch. Vom kleinen Metzgerbetrieb bis zum großen DAX-Konzern, über nichts wird so gerne und so laut geklagt wie über das Bürokratiemonster. Gesetze, Vorschriften, nichts anderes ist Bürokratie, behinderten den Wettbewerb und damit auch Wachstum. Der Normenkontrollrat, ein unabhängiges Gremium, schaut sich alljährlich an, wie es um die Bürokratie in diesem Land steht. Unser Berlin-Korrespondent Jörg Münchenberg berichtet.
Beim Abbau von Bürokratie und der Digitalisierung der Verwaltung gibt es zwar leichte Fortschritte, aber unter dem Strich ist das Reformtempo zu langsam. Zu diesem Ergebnis kommt der unabhängige sogenannte Nationale Normenkontrollrat, der heute seinen Jahresbericht vorgelegt hat.
Insgesamt kann man sagen, am Gesamtphänomen hat sich wenig geändert. Die bürokratischen Lasten sind wahnsinnig hoch. Deutschland ist und bleibt ein kompliziertes Land, das sich eingemauert hat in einer Vielzahl von Regeln und Verfahren,
erklärte der Vorsitzende des Normenkontrollrats Lutz Göbel bei der Vorstellung des Berichts. Dabei ist die parteiübergreifende Forderung nach einem Abbau von Bürokratie mittlerweile Standard der politischen Debatten. Und es hat sich auch etwas getan. Erst in der letzten Woche hat der Bundestag das sogenannte vierte Bürokratieentlastungspaket beschlossen. Überhaupt hat sich der Aufwuchs von bürokratischen Vorgaben und damit auch von realen Kosten zumindest für den Berichtszeitraum von Juli 2023 bis Juni 2024 verlangsamt. Es gebe also durchaus ein neues Problembewusstsein, stellte Göbel fest.
Das Besondere diesmal: auch die Parlamentarier haben einen gewissen Ehrgeiz entwickelt und viele eigene Vorschläge eingebracht, um das Entlastungsvolumen des BEG IV jetzt doch über die Schwelle von 1 Milliarde Euro pro Jahr zu hieven.
Erstmals wurde seit 2019 laut Normenkontrollrat auch die Wirtschaft wieder entlastet um immerhin 433 Millionen Euro. Das soll sich fortsetzen. Im Paket der Wachstumsinitiative plant die Ampel auch einen weiteren Abbau von Bürokratie. Allerdings fehle hier ein klares Ziel, hieß es heute von den Experten, die wiederum vorschlugen, in den nächsten 4 Jahren die Bürokratiekosten und den Erfüllungsaufwand um 25% zu senken. Die Ersparnis wäre dann pro Jahr 5 Milliarden Euro. Soweit will die Ampel zwar nicht gehen, doch Lob gab es heute auch für den vom Wirtschaftsministerium praktizierten Praxischeck. Dabei wird zusammen mit den Betroffenen geprüft, welche Folgen eine Gesetzgebung haben kann. Die stellvertretende Kontrollratsvorsitzende Sabine Kuhlmann.
Das Beispiel der Supermarktdächer kann hier erwähnt werden, wo es also darum ging, warum sind da nicht eigentlich schon überall PV-Anlagen? Wo ist hier das bürokratische Hindernis oder wo sind Hindernisse überhaupt? Man hat also hier mit Genehmigungsbehörden und Praktikern den Supermarktketten gesprochen und es stellte sich heraus, ex post, dass es gar nicht am Genehmigungsrecht liegt, sondern am Steuerrecht.
Dennoch wünscht sich der Normenkontrollrat insgesamt mehr Ehrgeiz, Mut und Tempo seitens der Politik. Immerhin belaufen sich die jährlichen Bürokratiekosten auf 65 Milliarden Euro.
Deutschland habe sich eingemauert in Regeln und Verfahren, so also das Urteil des Normenkontrollrats. Die Politik, die für die Gesetze letztendlich zuständig ist, gelobt Besserung. Der Begriff Bürokratie ist so negativ besetzt wie lange nicht. Unisono wird das Klagelied angestimmt. Treten wir einen Schritt zurück. Was bedeutet Bürokratie eigentlich? Können Gesetze und Regeln weg? Behindern sie nur? Darüber habe ich vor der Sendung mit Pascal Kanzig gesprochen, Verwaltungsrechtlerin an der Universität Osnabrück. Und ich wollte zunächst wissen, wann sie sich zuletzt über zu viel Bürokratie geärgert hat.
Bei der Bearbeitung meiner Reisekostenrechnung und bei dem Umgang mit Drittmittelkostenabrechnungen mit dem entsprechenden Ministerium.
Sie beschäftigen sich ja auch mit der Geschichte der Bürokratie. Von Anfang an gab es einen negativen Zungenschlag, oder?
Ja, das ist richtig. Bürokratie heißt übersetzt ja Büroherrschaft und ist vor 250 Jahren eine geniale Wortschöpfung gewesen als ein Kampf- und Kritikbegriff an der damaligen Ordnung, also im französischen Absolutismus, und ist dann nach Deutschland gewandert und da auch als Spottwort, als Schimpfwort, als Kampfbegriff gegen den monarchischen Obrigkeitsstaat benutzt worden.
Man kann auch heute fast von einem Kampfbegriff sprechen. Die Kritik hat sich sehr, sehr zugespitzt. Und die Frage ist Bürokratie tatsächlich der größte Bremsklotz in Deutschland geworden?
Ich glaube das nicht. Vor allem müssten wir uns genauer verständigen, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir Bürokratie sagen. Bürokratie kann ja ganz Unterschiedliches bezeichnen, von der Verwaltung über das Beamtentum, über Formulare, über Papierkram. Und eben auch bestimmte Regelungen und das Recht, das Verwaltungen begrenzt, und bestimmte Regelungen zu Dokumentation und Berichtspflichten. Das ist das, was mittlerweile Hauptgegenstand der Bürokratiekritik ist, die in dem Wort Bürokratie ausgedrückt wird.
Ist das so schlecht, wenn man alles dokumentieren muss? Oder geht die Kritik in eine andere Richtung? Stellt man auch das Rechtssystem in Frage?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, da muss man sehr genau hinschauen. Wir brauchen ganz sicher Berichts- und Dokumentationspflichten, damit Verwaltungen und Politik überhaupt das erforderliche Wissen haben, wie sie gut gestalten können, die Politik, aber auch um die Einhaltung von Rechtspflichten zu kontrollieren. Das ist auch im Interesse der Wirtschaft, weil damit rechtstreue Unternehmen nicht bestraft werden, dadurch, dass die sogenannten schwarzen Schafe sich nicht an Regeln halten. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, ist, ob da nicht des Guten zu viel getan ist. Brauchen wir die immer so intensiv und so zahlreich? Und da meine ich schon, dass es tatsächlich ein Problem gibt und es deswegen auch richtig ist, dass man über Rechtsüberprüfung sehr viel nachdenkt und da tätig wird.
Wir haben eben auch im Beitrag gehört, dass jährliche Kosten durch Bürokratie in Höhe von 65 Milliarden Euro anfallen. Das klingt wahnsinnig viel. Steht dem auch ein Nutzen gegenüber?
Das ist so. Dem steht natürlich ein Nutzen gegenüber und das ist tatsächlich auch ein Problem in der Debatte. Manchmal wird der Eindruck erweckt, als würden die Regelungen aus Jux und Dollerei erlassen werden. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern es geht darum, andere Interessen und Rechtsgüter zu schützen. Das heißt auch, Kosten an anderer Stelle zu vermeiden.
Zum Beispiel?
Und das ist das. Naja, also zum Beispiel Umweltkosten. Also wenn wir das Beispiel Düngerecht geben, das ja sehr umstritten war in der letzten Zeit. Wir haben ein Problem, nämlich die Überdüngung von Böden, die zur Grundwasserverschmutzung führt. Die Grundwasserverschmutzung führt dazu, dass die Trinkwasseraufbereitung immer teurer wird. Das sind Kosten, die bei den Bürgerinnen und Bürgern anfallen. Also versucht man, an die Wurzel des Übels zu gehen, diese Überdüngung zu verhindern. Dafür gibt es dann Berichts- und Dokumentationspflichten bei den Landwirten, die sich überlastet fühlen und wiederum dagegen sind. Wir konzentrieren uns derzeit in der Debatte immer sehr auf die Kosten der Wirtschaft. Das finde ich auch richtig, dass man sich das anschaut. Mhm. Man muss sich aber auch die andere Seite angucken, welche Kosten entstehen, wenn man etwas nicht regelt oder wenn man belastende Regelungen aufhebt.
Ist das Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaften, ist das Mitschuld an der Bürokratie?
Also das Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft spielt eine Rolle. Und eine andere Rolle spielt das Steuerungsbedürfnis der Politik, die eben sehr viel klären und angeben wollen, wie es passieren soll und relativ wenig den Verwaltungen noch überlassen und zutrauen. Und das ist sicher ein Punkt, über den wir vielleicht mehr diskutieren müssen. Was aber auch dazu kommt, ist natürlich, dass wir einfach sehr komplexe Lagen haben. Also wir haben Techniken, die ungeheure Schäden anrichten können. Und die kann man nicht einfach ohne Regulierung sozusagen auf die Gesellschaft loslassen. Und da hat die Gesellschaft ein ganz berechtigtes Sicherheitsbedürfnis. Und es ist eben Aufgabe der Politik, die verschiedenen Kosten und Nutzen gegeneinander abzuwägen. Und deshalb ist ja auch Bürokratieabbau immer eine Einzelfallfrage. Man muss eben wirklich die konkreten Regelungen angucken. Und deswegen ist Bürokratieabbau auch ganz selten einfach.
Also nicht einfach, aber Sie haben auch gesagt, es kann zu viel des Guten sein. Darüber klagen vor allem kleinere Unternehmen, die leiden darunter, haben nicht genug Manpower.
Was ich glaube, ist, dass wir tatsächlich ein sehr intensives und komplexes System haben im Verwaltungsrecht, das auch komplizierter geworden ist. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Deswegen sind ja Vorschläge, die jetzt gemacht wurden, auch richtig. Wir müssen uns nur klar machen, dass das immer auch Kosten hat auf der anderen Seite.
Zum Beispiel?
Also wenn ich zum Beispiel die Aufbewahrungsfrist im Steuerrecht, wie jetzt geschehen, von 10 auf 8 Jahre senke, dann hat die Regierung berechnet, dass das nach ihren Schätzungen zu Steuereinnahmeausfällen führt. Sagen wir alle nehmen also weniger Steuern ein, und zwar in Höhe von 200 Millionen jährlich. Und das heißt, da gibt es auch einen Verlust sozusagen der öffentlichen Hand.
Gibt es da Steuerbetrüger, denen man dann nicht sozusagen habhaft werden kann?
Ja, und das ist offenbar die Annahme, dass dadurch ja die Bearbeitungszeiten für die Finanzbehörden kürzer werden, dass das dazu führen kann, dass man eben nicht alle Steuerschulden rechtzeitig aufklären und eintreiben kann. Das ist genau die Annahme.
Frau Kanzig, ich habe verstanden, dass es ein hochkomplexes Thema ist, dass Vorschriften und Regeln auch wichtig und sinnvoll zum Schutz sind. Nichtsdestotrotz, wo würden Sie ansetzen oder wo sehen Sie sinnvolle Ansätze, um nicht nur diesem Gefühl, sondern einem tatsächlichen, ja, zu viel an Vorschriften sinnvoll und pragmatisch zu begegnen?
Also das Bürokratieentlastungsgesetz, und das wird begleitet werden von einer Bürokratieentlastungsverordnung, weil auch Verordnungen verändert werden müssen, ist sicher so ein Schritt. Anders formuliert, das, was wir schon machen, nämlich Erfüllungsaufwand für Unternehmen, Bürger, Verwaltungen messen, aber auch Gesetzesfolgenabschätzungen, ist ein richtiger Weg. Auch der neu ausprobierte Praxischeck, das glaube ich, ist besonders ertragreich. Und das muss man weitergehen, so wie man auch an anderen Stellen Verwaltungskommunikation vereinfachen kann und muss. Und das sind dann zum Beispiel Fragen der Verwaltungsautomation, also Digitalisierung, aber auch Fragen, ob die Verwaltungsorganisation, also die Frage, welche Stelle ist wofür zuständig und sind die Kooperationen gut geregelt, ob das gut ausgestaltet ist.
Muss man auch was an der Sprache ändern? Müssen wir ein neues Wort für Bürokratie finden?
Also ich bin ja sehr unzufrieden mit der Art und Weise, wie in der politisch-medialen Arena zum Teil gesprochen wird, weil über Bürokratie-Monster-Rhetorik da eine Art von Staats- und Rechtskritik geübt wird, die ich fast schon rechtsstaatsproblematisch finde. Und vor allem finde ich, dass das Wort Bürokratie auf Dauer zu verunklarend ist. Wir haben eben ganz unterschiedliche Problemfelder, für die haben wir auch Worte und die sollen wir dann benennen. Und es ist eben ein Unterschied, ob wir sagen, wir haben an einer Stelle zu viel Personal oder das Verfahren dauert zu lang oder das Formular ist schlecht oder wir brauchen eine andere Regelung. Das alles können wir bezeichnen und wir können darüber angemessen nur diskutieren, wenn wir das richtig tun. Und der letzte Punkt dazu wäre, es ist auch eine demokratische Frage. Viele der Veränderungen der Regelung haben eben Folgekosten an anderer Stelle. Diese Debatte, die sollte man doch ein bisschen transparenter führen.
So, Pascal Kanzig, Professorin für öffentliches Recht an der Uni Osnabrück, bleibt noch nachzutragen, dass öffentliche Aufträge in Zukunft weniger bürokratisch und digitaler vergeben werden sollen. Und das soll für Entlastungen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro führen. In Ehningen in Stuttgart steht eine neue deutsche Industriehoffnung, Europas größter Quantencomputer. Dahinter steckt der US-Konzern IBM, der heute sein neues Quantenrechenzentrum eröffnet hat, im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz. Deutschland soll nach dem Willen der Bundesregierung in der Quantentechnologie Weltspitze sein. Wer Spektakuläres erwartet hat, der wurde allerdings ein bisschen enttäuscht. Unser Baden-Württemberg-Korrespondent Thomas Wagner.
Lautes Rauschen, Neonlicht, ein grauer, rechteckiger Stahlschrank rechts, daneben links zwei zylinderförmige Behälter in einer Art Kellerraum. Die Anordnung ist eigentlich
ziemlich simpel, wie ein Warmwasserboiler und ein grauer Kasten. So ähnlich, ja, ein moderner Heizkeller.
Karl-Heinz Reichert ist Lokalreporter bei der Sindelfinger Zeitung, nur einen Steinwurf vom baden-württembergischen Ehningen entfernt. Und Reichert kommt an diesem Tag ziemlich ins Staunen.
Weil man ungefähr weiß, welche Technik dahinter steckt und dass man die in sowas äußerlich Einfaches so verstecken kann, das ist erstaunlich.
Die Technik, die dahinter steckt, ist europaweit einzigartig. Kurz vor 12 Uhr mittags.
5, 4, 3, 2, 1, stop.
Durchschneiden eines Bandes vor den Zylinder mit der Aufschrift IBM Quantum 2. Das Durchschneiden des Bandes markiert die Inbetriebnahme des Quantenrechenzentrums, das der IBM-Konzern in Europa unterhält.
Ein Quantumrechner kann etwas reden, was ein klassischer Rechner nicht kann. Und ein klassischer Rechner kann es nicht, was ein Quantumrechner kann. Ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel die Entwicklung von Materialien, zum Beispiel neue Herstellung von neuen Batterien oder Simulationen in der Finanzindustrie, ist etwas, was die klassischen heutigen Hochleistungsrechner der klassischen Computing nicht mehr erreichen können.
Erklärt Wolfgang Wendt, Vorstandschef bei IBM für die Standorte in Deutschland, Schweiz und Österreich. Quantencomputer, gar ein ganzes Quantenrechenzentrum. In der Diktion der Schwaben ist das so eine Art eierlegende Wollmilchsau der elektronischen Datenverarbeitung, die viel mehr kann als andere Rechner. Und das auch noch viel, viel schneller. Heike Riehl, Expertin bei IBM in Ehningen.
Quantencomputer basieren auf der Quantenphysik, eine ganz neue Art von Computing. Optimierungsprobleme. Je mehr Parameter Sie haben bei einer Optimierung, umso schwieriger wird das Problem zu lösen. Und es ist mit einem klassischen Rechner nicht zu lösen. Und ein Quantenrechner hat eben das Potenzial.
Anwendungen ergeben sich, wie bei der Eröffnung deutlich wurde, bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz, bei der Erforschung des Klimawandels und auch bei vielen anderen Problemstellungen. Arvind Krishna, oberster Chef bei IBM weltweit, von New York aus zugeschaltet, nennt ein paar Interessenten an den Dienstleistungen in Ehningen.
Bosch, E.ON, D-Systems, Credit Mutual, Volkswagen, as well as research institutions like Fraunhofer, Bosch Quantum and DESI.
Die Eröffnung des ersten europäischen Quantenrechenzentrums bei IBM in der Nähe von Stuttgart passt dann auch so recht in das Konzept der Bundesregierung, sagt der Chef der Bundesregierung, Kanzler Olaf Scholz.
Es ist das einzige Quantenrechenzentrum von IBM außerhalb den USA. Wir haben es schon gehört. Die Bundesregierung treibt die Entwicklung von Quantentechnologie insgesamt in Deutschland voran.
Deutschland sei innerhalb Europas immerhin die einzige Nation,
die seit mehreren Jahren über 3% des BIP für Forschung und Entwicklung ausgibt.
Wenn amerikanische Arbeiter streiken, dann richtig. In den amerikanischen Häfen entlang der gesamten Atlantikküste und auch an der Golfküste geht gar nichts mehr. Zum ersten Mal seit 1977 wird dort gestreikt. Sebastian Hesse.
Die International Longshoremen's Association fordert nicht nur deutlich mehr Lohn, sie will auch einen Stopp der zunehmenden Automatisierung bei der Frachtabwicklung in den US-Häfen. Die Gewerkschaft befürchtet einen massiven Arbeitsplatzabbau. Die Arbeitgeber bieten aktuell eine Lohnerhöhung von fast 50%. Die Gewerkschaft fordert laut Medienberichten 77% mehr Lohn über die kommenden 4 Jahre. Der Ausstand wird erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Rund die Hälfte des Containerumschlags im US-Außenhandel wird über die Häfen an der Ostküste abgewickelt. Es drohen erhebliche Lieferengpässe und Preissteigerungen. Für Präsidentschaftskandidatin Harris und die Demokratische Regierungspartei kommt der Ausstand zur Unzeit. Sie fürchten, dass Zorn und Unmut der Verbraucher ihnen auf der Wahlkampf-Zielgeraden schaden. Präsident Biden hat jedoch ausgeschlossen, das sogenannte Taft-Hartley-Gesetz von 1947 anzuwenden. Damit könnte er theoretisch den Hafenarbeiterstreik unterbinden.
Zurück nach Deutschland. Die Logistiksparte der Bahn geht an den dänischen Konzern DSV, die italienische Unicredit, buhlt um die Commerzbank und ADNOC aus Abu Dhabi ist nach monatelangem Bemühen und Verhandeln jetzt beim Kunststoffhersteller Covestro am Ziel. Beide Konzerne haben eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet. Wolfgang Landmesser berichtet.
Dass ADNOC bei Covestro einsteigen will, ist schon seit einem Jahr bekannt. Jetzt liegt das Verhandlungsergebnis auf dem Tisch. Der arabische Ölkonzern zahlt rund 12 Milliarden Euro für die Übernahme. Das Management des Leverkusener Kunststoffkonzerns scheint mit dem Deal sehr zufrieden zu sein. Vorstandschef Markus Steilemann heute laut der Pressemitteilung von Covestro.
Die Unterstützung von ADNOC International sichert uns ein noch stärkeres Fundament für nachhaltiges Wachstum in hochattraktiven Branchen. Und wir können einen noch größeren Beitrag für die grüne Transformation leisten. Kosten.
Und dem arabischen Staatsunternehmen, das sich langsam vom Ölgeschäft verabschieden will, passt der Kauf des deutschen Unternehmens ebenso ins Konzept. ADNOC-Chef Ahmed Al-Jaber wird so zitiert.
Diese strategische Partnerschaft ist eine ideale Verbindung. Sie passt nahtlos in ADNOCs nachhaltige Wachstumsstrategie mit dem Ziel, zukunftssicher aufgestellt zu sein, sowie unserer Vision, eines der weltweit 5 größten Chemieunternehmen zu werden.
Covestro stellt Schaum und andere Kunststoffe für die Auto-, Bau- und Möbelindustrie her und verfolgt den Plan, seine Produktion bis 2050 komplett klimaneutral zu machen. Diesen Weg will der Konzern aus Abu Dhabi laut Unternehmensangaben voll mitgehen und an der aktuellen Struktur des Kunststoffunternehmens festhalten, das vor knapp 10 Jahren aus dem Bayer-Konzern ausgegliedert wurde. Laut Übernahmeangebot zahlt der arabische Konzern 62 Euro pro Covestro-Aktie. Das beinhalte eine Prämie von 54% auf den Aktienkurs zum Zeitpunkt, bevor die Übernahmepläne bekannt wurden. Frederik Beckendorf von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Also man hat verschiedentlich schon über Interesse von ADNOC an diversen Unternehmen gelesen. Dieser Übernahmeprozess dauert ja jetzt schon extrem lange an. Das heißt, das Interesse scheint hier sehr hoch gewesen zu sein. Und so kann man insgesamt sagen, dass das Angebot von ADNOC sicherlich ein gutes oder ein starkes Angebot ist.
Knapp 1,2 Milliarden Euro des Verkaufserlöses sollen in den Umbau der Kunststoffproduktion fließen. Im Rahmen der Übernahme seien keine Verkäufe, Schließungen von Werken oder, Zitat, wesentliche Reduzierungen der Geschäftstätigkeiten geplant, teilte Covestro mit. An der Ausrichtung des Konzerns werde sich vorerst nichts ändern, meint der Aktionärsvertreter.
Der Vorstand soll auch weiterhin so bestehen bleiben wie aktuell. Es soll weiterhin eine Aktiengesellschaft bleiben mit bestimmtem Aufsichtsrat. Es gibt ausdrückliche Zusagen von ADNOC, dass eben im Rahmen der Transaktion keine Veräußerungen oder wesentliche Reduzierung der Geschäftstätigkeiten von Covestro geplant sind und auch eben keine Standortschließungen.
Laut einer Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung sind bei Covestro betriebsbedingte Kündigungen bis 2032 ausgeschlossen. Andererseits will der Konzern massiv sparen bei den Sach- und Personalkosten. Im Juni hatte Covestro ein entsprechendes Sparprogramm angekündigt. Über Abfindungen könnten viele Beschäftigte das Unternehmen verlassen. Auch reduzierte Arbeitszeiten sind in der Diskussion.
Covestro wird also arabisch. Manche fürchten schon den Ausverkauf der deutschen Wirtschaft. Aber die Aktionäre, die dürften mit anderen Maßstäben messen. Samir Ibrahim in unserem Börsenstudio. Wie reagieren denn die Aktien?
Ja, die Aktien sind klar im Plus. 3,8% geht es da aufwärts. Der aktuelle Preis 58,06 Euro ist allerdings etwas unterhalb des Angebotspreises, der da auf dem Tisch liegt.
Also Covestro-Aktien im Plus. Insgesamt scheint sich aber die Stimmung am Nachmittag an den Finanzmärkten gedreht zu haben. Das liegt offenbar an Sorgen vor einer Ausweitung im Nahostkonflikt. Was ist passiert?
Ja, hier wurde am Nachmittag geflasht, wie man so schön sagt. Das ist dann das, wo die rote Schrift auf dem Bildschirm auf der Händler auftaucht, dass die USA vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff des Iran mit ballistischen Raketen auf Israel warnen. Und den ganzen Nachmittag über hieß es schon, dass die USA den Iran warnen, genau dieses zu tun. Ähnliche Warnungen kommen auch aus London. Und das würde dann tatsächlich eine Situation heraufbeschwören, die man nicht nur an den Aktienmärkten, sondern weltweit ja befürchtet, dass diese Konflikt sich noch weiter ausdehnt. Die Reaktionen sind auch völlig klar. Der DAX dreht direkt ins Minus und zwar sehr deutlich. Aktueller Stand jetzt 19.185 Punkte. Das sind 0,7% weniger. Das täuscht allerdings über die tatsächlichen Verluste jetzt hinweg. Der DAX war nämlich eigentlich auf relativ gutem Kurs bei über 19.400 Punkten. Das heißt also, in der Spitze gingen hier 300 Punkte verloren und der deutsche Aktienmarkt ist da auch nicht alleine, sondern das geht europaweit so. Auch der Euro-Stocks direkt ins Minus gedreht und richtig bitter. Da muss man dazu sagen, hat die Börse in Istanbul getroffen. Man ist da ja in der Region schwer verankert. Da ist das Minus an der Börse bei 3,5%. Der Ölpreis umgekehrt geht um 2 Dollar nach oben. Das ist übersetzt ein ordentlicher Sprung. Und auch im DAX hat sich in der Spitzenfolge etwas getan, nämlich Rheinmetall ist mit einem Plus von 5% direkt an die Gewinnerspitze gerückt.
Dann bleibt uns nur noch der Blick auf den Eurokurs, der heute auch mit Inflationsdaten aus der Eurozone zusammenhängt. Die Inflation ist zurückgegangen und Gold und die Rente.
Ja, die Inflation bei 1,8% im Euroraum, der Referenzkurs bei einem Dollar 10,86 entsprechend niedriger. Man rechnet mit Zinssenkungen. Der Goldpreis, Sie ahnen, ist gestiegen auf 2660 US-Dollar. Die Umlaufrendite auf 2,04% gesunken.
Danke an Samir Ibrahim aus dem Börsensaal in Frankfurt. Danke auch für Ihr Interesse. Es folgt Kultur heute. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Abend.